Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leere Gebäude Digital. Mein Name ist Martin Servas und heute spreche ich mit meinem ehemaligen Kollegen Marius Fontein. Wieder ein Bauphysiker, aber diesmal aus dem Bereich Forschung aktuell an einem Lehrstuhl der RWTH Aachen. Und ich bin gespannt, was es da Neues zu berichten gibt. Viel Spaß! Ja, Marius, herzlich willkommen und danke, dass du dir Zeit nimmst. Hat ein bisschen gedauert, bis wir uns gefunden haben. Vielleicht vorweg für die Hörerinnen und Hörer, wir kennen uns auch schon einige Jahre mittlerweile. Die Zeit rast. Ich bin mir gar nicht sicher, wann du zu Kempen Krause gekommen bist. Es müsste nach meiner Vermutung
2011
war das. 2011, du weißt es.
Ja, klar.
Also kurz vor meinem Weggang ja dann eigentlich. Hast du bei Kempen Krause angefangen. Seitdem kennen wir uns so ein bisschen, würde ich mal sagen. Und insofern bin ich auch ganz gespannt, die Vorgeschichte selber zu hören von dir. Und hätte die Bitte wie an alle meine Gäste, dass du, wenn du magst, dich kurz selber vorstellst.
Hallo Martin, danke für deine Einladung. Ja, mein Name ist Marius Fontein. Ich bin Bauingenieur, habe in Aachen Bauingenieurwesen studiert und arbeite mittlerweile wieder an der RWTH, an der Hochschule, am Lehr- und Forschungsgebiet Nachhaltigkeit im Metallleichtbau. Da machen wir Bauphysik und Industriebau, Fassaden und so weiter. Ja, und ich freue mich, dass du mich hier über meinen Werdegang und mein Leben ausfragen möchtest.
Ja, dann fangen wir auch direkt schon an damit, würde ich sagen. Du hast Bauingenieurwesen in Aachen studiert. Warum? Also gab es da irgendwie eine Vorgeschichte, Verwandte, Bekannte, Freunde, was auch immer. Warum hast du mit Bauingenieurwesen angefangen?
Ich habe das im Vorfeld jetzt nochmal versucht, so ein bisschen oder habe mir Gedanken gemacht, warum ich überhaupt im Bauingenieurwesen gelandet bin. Ich habe ganz lange nicht gewusst, was ich werden möchte. Mhm. Und habe mich dann, ja, wie wahrscheinlich alle damals, irgendwie in der Oberstufe ein bisschen umgehört, habe mir ein paar Sachen angeguckt. Und mein Onkel ist tatsächlich Bauingenieur gewesen an der Hochschule in Essen. Und hat da aber, ja, ich glaube, sehr chemisch irgendwas mit leichten Dächern und sowas gemacht. Und den habe ich aber damals befragt, habe mir das auch angeguckt, was er da an der Hochschule macht und wie so sein Alltag aussieht. So ganz überzeugt war ich danach aber tatsächlich noch nicht davon, dass ich das werden möchte. Bis man sich dann irgendwann doch nach dem Zivildienst, im Zivildienst entscheiden musste, wie geht's denn danach weiter. Und dann habe ich es nicht mehr rausgefunden, wie ich zur RWTH und nach Aachen ins Bauingenieurwesen gekommen bin.
Wo kommst du her?
Ich komme ursprünglich aus Essen. Aha. Also die Hochschule Essen war sogar um die Ecke.
Ja.
Aber ja, ich kann mich daran erinnern, dass mein Onkel gesagt hat, dass Bauingenieurwesen in Aachen tatsächlich einen ganz guten Ruf hat. Und ich mir das auch ganz gut vorstellen konnte, ein bisschen rauszukommen, mal was anderes zu sehen.
Und dann hast du auf einmal bei den Bauingenieuren gesessen.
Genau, ja.
Und wusstest nicht, wie die geschah. Wann hast du denn angefangen?
Ich habe 2003 im Wintersemester angefangen.
Okay.
Da gab es noch einen Mathe-Vorkurs, den man ja dann besuchen musste.
Ja.
Ich hatte noch nicht mal Mathe-Leistungskurs. Das heißt, Mathe war irgendwie zwar als Abiturfach dabei, aber da gab es ganz viele, die das irgendwie besser konnten. Und dann, ja, rutscht man ja irgendwie in dieses Studium rein, was am Anfang ja auch sehr mathelastig ist.
Ja,
ja, das war 2003. Damals?
Wie viel wart ihr damals? Ungefähr. Also.
Das war das erste Jahr, in dem es auch Wirtschaftsingenieure Fachrichtung Bau gab.
Aha.
Und ich meine, zusammen waren wir damals irgendwas 140, 150,
okay,
die angefangen haben.
Das geht ja noch.
Ja, oh, das
ja,
war
gar nicht so viel.
Der erste wieder ansteigende Jahrgang, glaube ich, so im Rückblick. Seitdem ist es stetig gestiegen. Mittlerweile gibt es da noch Umweltingenieure, die bei uns an der Fakultät studieren. Und ich glaube, im Moment fangen da irgendwie 500, 600 an. Ich weiß es gar nicht genau.
So, wie war das da, irgendwie mit Mathe-Grundkurs in der Mathe-Vorlesung zu sitzen? War das so schockierend, wie man immer hört? Oder in dem Vorkurs besser gesagt.
Ich fand, also in dem Vorkurs tatsächlich, das war frustrierend nicht. Dafür war das irgendwie noch, weiß ich nicht.
Noch zu spaßig.
Noch zu spaßig eben. Nein, aber ich hatte das Gefühl, diesen ganzen Oberstufenstoff hat man da irgendwie am ersten Tag abgehandelt und dann ging es irgendwie weiter. Am Ende war es irgendwie Fleißarbeit, durch diese ersten ein, zwei Semester durchzukommen. Brauchte eine ganz gute Lerngruppe, die hatte ich, mit der man dann auch irgendwie abends vernünftig was machen konnte. Und dann ging das und bin ich eigentlich ganz gut durchgekommen.
Also unterm Strich geklappt, also nie irgendwie gezweifelt oder wurde nie kritisch?
Nee, es wurde nie kritisch, gezweifelt im Rahmen, aber naja, das hatte ich dann angefangen und dann hat es auch eigentlich immer Spaß genug gemacht, um das dann durchzuhalten. Ne?
Mhm. Und hattest du, als du anfingst mit Bauingenieurwesen, irgendwie ein sowas wie ein Berufsvision vor Augen, was du später im Bauingenieurwesen machen wolltest? Hattest du da irgendwie so die Vision, ich will jetzt Brücken bauen oder leichte Dächer, Straßen, Flüsse? Hattest du irgendwie sowas?
Gar nicht. Dadurch, dass ich da so mehr oder weniger unbefleckt reingerutscht bin, hatte ich überhaupt keine Vorstellung. Irgendwann ist so der Satz gefallen, vertief mal konstruktiv. Ne? Dann bist du auch ein richtiger Bauingenieur.
Hat bestimmt ein Konstruktiver gesagt.
Wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Das habe ich dann auch irgendwann gemacht und habe dann vertieft tatsächlich Statik, Massivbau und dann hatten wir aber glücklicherweise ein Fach, das sich nannte Baubetrieb und Gebäudetechnik. Das konnte ich dann als Wahlvertiefung nehmen. Und ja, da in diesem Part Gebäudetechnik, da steckte eben auch ganz viel Bauphysik mit drin. Da wurden diese Energiethemen rund ums Gebäude besprochen. Und das hat mich dann schon tatsächlich auch gepackt. Und dann wurde relativ schnell klar, dass ich so in dem Bereich auch weitermachen möchte.
Okay, in welchem Semester war das so ungefähr?
Das war dann im Hauptstudium, also irgendwann im Hauptstudium musste man diese Richtung noch wählen. Dann gab es noch ein allgemeines Hauptstudium, das war dann 5., 6. Semester, wenn man in der Regelzeit war. Und dann im vertieften Hauptstudium muss dann irgendwas 7., 8. Semester gewesen sein. Bei mir dann noch 2, 3 Semester länger, aber so um den Dreh. Also es ist relativ am Schluss, dass man dann diese Vertiefungsrichtung wählen konnte und dann auch das für mich eigentlich spannende Thema gefunden wurde. Ja.
Also das war was, was dich dann auch angepikst hat, wo du gesagt hast, das macht Spaß.
Ja, schon. Das fand ich gut. Das war ja dann irgendwann 2008, 2009, da fing das ja an, dass auch irgendwie in der Gesellschaft so ein bisschen mehr über diese Energiethemen gesprochen wurde. Die DGNB wurde gegründet in dem Zeitraum. Also Nachhaltigkeit bekam irgendwie so ein Sprachrohr. Und so fand ich dann auch eben dieses Themengebiet tatsächlich ganz spannend. Habe dann auch an dem Lehrstuhl meine Diplomarbeit damals geschrieben.
Wurden die Themen, die du gerade gesagt hast, also Nachhaltigkeit, DGNB, war das dann auch schon Teil der Veranstaltungen? Oder war das mehr so, ja, so im Off, mehr oder weniger, zwischen den Veranstaltungen, was mal so fallen gelassen wurde. Weißt du das noch?
Ich meine, das war mehr im Off.
Ja.
Das war noch nicht Teil der Veranstaltung. Aber also wir haben da als Bauingenieure beispielsweise auch ganz klassisch irgendwelche Heizungssysteme ausgelegt und irgendwelche Rohrleitungen berechnet. Und da dann auch Sachen optimiert und irgendwie guckt, wie kann man da Energiebedarf reduzieren und so weiter. Also das große Ganze war noch sehr abstrakt irgendwie im Hintergrund, würde ich sagen. Aber man hat dann tatsächlich in den Vorlesungen und in den Übungen da auch konkrete Sachen berechnet.
Ne? Und was war dein Abschlussthema?
Da ging es um, ich habe thermisch simuliert mit einer der ersten Versionen von AIDA.
Okay.
Und es ging um solare Wärmeeinträge und dann die Speichermassen im Gebäude, wie ich die aktivieren kann, um dann sommerlichen Wärmeschutz sicherzustellen. Hm. Ich weiß den Titel tatsächlich gerade nicht mehr aus, ja, ob es nicht so lange ist.
Ist ja schon verjährt sozusagen.
Ja, ist gut.
Und ja, dann bist du fertig gewesen und dann war das ja, wenn ich richtig mitgerechnet habe, tatsächlich deine erste Stelle dann bei Campen Krause, oder?
Nee.
Nee?
Ich habe parallel zu meiner Diplomarbeit, das lief so vielleicht ein Jahr vorher, habe ich angefangen, ein Praktikum in einem Ingenieurbüro für Haustechnik in Aachen.
Ach so, okay.
Und war dann da auch Hiwi. Und da habe ich dann ja eine Zeit lang als Hiwi mitgearbeitet. Dann habe ich die Diplomarbeit am Lehrstuhl geschrieben und wurde dann gefragt, ob ich nicht nach der Diplomarbeit noch am Lehrstuhl bleiben möchte. Mhm. Das heißt, ich bin jetzt wieder an der Hochschule, war da aber auch schon mal.
Ja.
Und zwar von tatsächlich 2009, Ende 2009 bis Anfang 2011.
Mhm.
Und habe dann da noch ja, so Projektarbeit gemacht. Das war kein richtiges Forschungsvorhaben, aber wir haben für RWTH-Gebäude versucht, den Energiebedarf zu reduzieren und zu analysieren. Und ja, es war im Rückblick keine große Sache, ein paar Energieausweise machen und so weiter. Aber tatsächlich hatte ich gefühlt noch nicht so viel Ahnung, ne, vom Bauen und wie es dann irgendwie funktioniert und wo es beim Gebäude dann irgendwie wirklich drauf ankommt. Von daher war es irgendwie ganz, ganz spannend und lehrreich. Und dann war ich aber auch froh, dass ich zu Campen Krause gehen konnte.
Mhm. Warum bist du dann gewechselt? War dann der Vertrag zu Ende wegen Zeitarbeitsverträgen?
Ich hätte noch da bleiben können tatsächlich, aber das war mir noch ein Stück weit zu abstrakt irgendwie. Mhm. Also ich hatte das Gefühl, ich muss jetzt erstmal bauen lernen, bevor ich hier irgendwie anfange zu forschen und irgendwie versuche, Systeme zu optimieren, die ich noch gar nicht verstanden habe oder die ich noch nicht in echt gesehen habe. Und ja, das war ein ganz ausschlaggebender Punkt, glaube ich, dass ich erst noch mal raus wollte und ein bisschen mehr vom Bauen verstehen.
Und dann ging es zu Campen Krause.
Genau, zu dir.
Ja, ins gelobte Land sozusagen.
Ins gelobte Land. ja, und das war für mich eine Riesenerfahrung. Ne? Da war ich dann 6 Jahre irgendwann dann Projektleiter für Bauphysik und ja, die machen halt riesengroße Projekte. Ne? Das ist spannend. Das DFB-Museum war dabei. Mhm. Das haben wir 2 Jahre noch am Anfang gemacht.
Ja.
Und das ja, war dann tatsächlich auch so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne? Also spannende Projekte deutschlandweit, irgendwie viel unterwegs, viel gesehen, in unterschiedlichen Konstellationen mit irgendwelchen Privatbauherren, Investorengruppen und so weiter, mit denen man da irgendwie versucht, Häuser zu bauen. Das fand ich eine ganz spannende Zeit.
Und gab es da, also ich versuche es mir gerade vorzustellen, wenn du jetzt am Lehrstuhl auch gearbeitet hast vorher und jetzt ja auch wieder, muss es doch eigentlich auch ein großer Wechsel gewesen sein in dem Anforderungsprofil an dich persönlich, jetzt bei der Arbeit bei Campen Krause oder generell in einem Planungsbüro. Also ich denke da so ein bisschen Richtung Beratung, Kommunikation mit Kunden, mit Fachplanern und so weiter. Oder war das heuer auch schon, sage ich mal, dein Aufgabenbereich?
Nee, das hatte ich überhaupt nicht in meiner ersten Stelle. Mhm. Das war fast ohne Kundenkontakt, sage ich mal.
Mhm.
Tatsächlich war das am Anfang eine große Herausforderung. Also wie bringt man das, was man da vielleicht irgendwie technisch verstanden hat, rüber, ne? Und wie bringt man das jemandem bei, der da vielleicht keine Ahnung von hat oder der auch andere Interessen im Projekt hat? Also das Thema Kommunikation ist ein großes gewesen am Anfang. Und wir waren ja noch relativ klein 2011,
ja, ja.
Ne? Irgendwie 3-4 Leute. Das heißt, es musste auch relativ schnell gehen. Habt ihr ja angefangen, uns irgendwie rumzuschicken und zu den Architekten, zu dem Bauherrn zu fahren. Ein bisschen kaltes Wasser, aber hat geklappt, würde ich sagen.
War noch okay.
War noch okay.
Und jetzt so rückblickend, war das eher sehr stressig für dich, dass du sagen würdest, oh, eigentlich wollte ich das gar nicht am Anfang oder das ging mir zu schnell? Oder würdest du sagen, rückblickend, das ist eigentlich auch eine Tätigkeit oder ein Teil deiner Tätigkeit, der dir Spaß macht? Dieses Abstimmen, dieses Kommunikative.
Das macht mir sehr viel Spaß immer noch. Und ich würde auch sagen, rückblickend war das genau richtig. Also rausschicken, dann braucht man natürlich irgendwie jemanden im Hintergrund, der mit ein bisschen Erfahrung da drauf guckt und den Überblick behält, dass auch irgendwie nicht allzu viel schief geht. Aber dann finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man gerade als junger Ingenieur rauskommt und eben das, was mir an der Uni so gefehlt hat, ne? Dass man eben dieses Bauen erstmal lernt, dass man mit den Leuten zusammensitzt. Ich sitze immer noch gerne in Besprechungen und höre beispielsweise einem Brandschützer zu oder einem Barrierefreiheitsplaner, die irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick auf Projekte haben. Und das finde ich ganz spannend. Also rausgehen und dabei sein.
Ja. Und erinnerst du dich jetzt auch gerade, also Kempen-Grause-Zeit, an so schwierige Situationen auch? Oder vergisst man das?
Die verdrängt man ja ganz schnell.
Muss man ja irgendwie auch, klar. Aber so, oder würdest du sagen, es gibt so typische Klippen in so einem Projekt, dass du sagst, das sind eigentlich immer schwierige Situationen, oder kann man das eigentlich gar nicht sagen?
Ich überlege gerade. Mir fällt nichts ein.
Also was mich immer nervt.
Oder was meinst du? Ja, bitte.
Ja, also was mich nicht immer, aber eine Sache, die mich häufig nervt, ist, wenn das Thema Bauphysik irgendwie keiner auf dem Schirm hat. Wenn man also irgendwie zu spät kommt, aus eigener Sicht, in ein Projekt rein. Was man dann irgendwie in Leistungsphase 3 mal gefragt wird, was man davon hält. Und man sieht eigentlich mehr oder weniger schnell, das hängt dann von der Berufserfahrung ab, dass es da große, mehr oder weniger große Bugs gibt. Also wenn ich jetzt an Raumakustik denke, das ist irgendwie irgendwas, was keiner auf dem Schirm hat so richtig. Oder auch im Wärmeschutz. Das war ja eine Zeit, gerade in der du eingestiegen bist, da haben sich die Energieeinsparverordnungen ja alle 2 Jahre geändert. Also da wurde ja noch ordentlich an der Schraube gedreht. Und da konnte es ja schon sein, wenn man da irgendwie 1 Jahr, 2 Jahre nach offiziellem Projektstart erst dazukommt, dass sich die Verordnung einfach verschärft hat und das nicht mehr funktionierte, was die Planer da erstmal vorsahen. Also das ist was mich irgendwie immer mal wieder genervt hat. Und da gab es so Spezialisten, die da nie dran gedacht haben. Das hat mich halt immer extrem gestört. Man ist zwar eine kleine Fachplanungsdisziplin, aber irgendwie die Sachen, wenn es irgendwie an, was nehmen wir denn, Primärenergiebedarf, und ich habe ja ein super Heizkraftwerk um die Ecke, aber es ist leider fossil betrieben und der Primärenergiefaktor ist ganz, ganz schlecht. Das haben wir ja durchaus auch in Aachen erlebt, ne? Dass man dann irgendwie so der Sündenbock für irgendwas sein kann relativ schnell. Hast du das auch so wahrgenommen oder gar nicht so?
Ich habe das nicht so negativ wahrgenommen. Also klar kommt man in Projekte, in denen Bauphysik irgendwie ganz vergessen wurde oder in denen Themen irgendwie untergegangen sind. Aber ich habe das schon so empfunden, dass man, wenn man diese Dinge dann irgendwie aufbereitet hat und erläutert hat, warum, was, wie an der Stelle jetzt notwendig ist, dann wurde das auch angenommen. Ich fand auch gerade diese Änderung in der Energieeinsparverordnung, die ja dann irgendwie laufend nicht kam, aber vielleicht aus außenstehender Sicht tatsächlich doch laufend in Projekte Neues reingebracht haben auch sensibilisiert, finde ich, dass man wusste, da ist irgendwie ein Thema, das ist aktuell und ich habe zum Glück jemanden, der sich darum kümmert, und das ist dann eben der Bauphysiker im Projekt. Ich habe das nicht so negativ empfunden, sondern also beziehungsweise finde ich es auch völlig in Ordnung, wenn man Baurecht muss eingehalten werden, klar, aber wenn man Dinge erläutert und Vorschläge macht und die dann aber eben nicht umgesetzt werden, dann kann ich damit auch ganz gut leben. Ne? Also dann habe ich sozusagen ein reines Gewissen und habe die Verantwortung in meinen Augen so ein Stück weit abgegeben. Wichtig ist, dass ich es eben vernünftig erkläre und die Konsequenzen aufzeige. Mhm. Und dann ist es mir am Ende relativ egal, was davon gebaut wird. So, ne? So versuche ich eigentlich immer noch daran zu gehen. Also ich mache Vorschläge und ich sage auch, wie ich es machen würde und dass ich irgendwie nicht voll verglast in einer dünnen Zweischeibenverglasung mit einem schlechten U-Wert arbeiten würde. Aber wenn es am Ende in die NF passt und der Bauer es möchte, mit allen Konsequenzen, dann kriegt er das. Ne? Mhm.
Und nervt dich das nicht?
Nö. Das ist ja.
Also dieses, also ich meine, man hat ja auch eine gewisse Vorstellung von guter Planung, sage ich mal.
Ja, das
oder
ist
man sieht ja auch das Potenzial oder die Möglichkeiten, die in einem Projekt drinstecken, jetzt aus energetischer Sicht zum Beispiel. Oder egal welcher Bereich, Schallschutz, Raumakustik, egal. Man sieht ja, was möglich ist, ohne dass es gleich irgendwie kostenmäßig explodiert. Und nervt das nicht? Wenn es dann irgendwie keinen interessiert, was man da so erzählt, sondern die 0815 haben wir immer schon so gemacht, Planung dann doch durchgezogen wird.
Also ich finde diese 0815 Planung, die hast du jetzt gerade angesprochen, ne? Die gibt's gar nicht so häufig, finde ich. Sondern die Sachen, die man da vorschlägt, werden tatsächlich auch gehört. Und das sind dann irgendwie Einzelfälle, wo es nicht passiert. Und dann wird derjenige auf der anderen Seite auch seine Gründe dafür haben, das dann so zu tun, wie er es tut. Ne? Also das nervt mich tatsächlich nicht. Ich versuche dann an anderer Stelle die Stellschrauben zu aktivieren, die irgendwie tatsächlich kostenneutral und ich sag mal so unterm Radar möglich sind. Und stimme ich dann vielleicht auch direkt mit dem Haustechniker ab und versucht da irgendwie eine Lösung zu finden, die dann, wenn wir jetzt bei der NF bleiben, ne, die NF ins Ziel bringt oder sowas. Da will ich keinem was. Aber wie gesagt, ich finde, diese Fälle sind auch sehr, sehr selten, ne, dass das völlig ignoriert wird oder ignoriert wird, was man da an Vorschlägen auf den Tisch legt.
Mhm. Aber vielleicht hast du einfach nur Glück gehabt.
Das ist alles eine Frage, wie man das kommuniziert.
Ja, nein, alles gut. wenn wir jetzt nochmal durch die Berufszeit Kempen Krause so ein bisschen durchschlendern, hatten wir ja tatsächlich auch überwiegend relativ große Projekte und oder spannende Projekte. Also es gab große und nicht so spannende Projekte und es gab spannende Projekte. DFB-Museum hat es eben schon genannt. Hast du da jetzt in diesen 6 Jahren, hast du gesagt, warst du da so ein bisschen auch ein Faible für irgendwas entdeckt? Also dein Wunschschwerpunkt nochmal in der Bauphysik, dass du gemerkt hast, oh, Raumakustik ist total geil, das mache ich jetzt? Oder ist es im Prinzip bei diesem Thema Energieeffizienz, Nachhaltigkeit jetzt in der Hinsicht gedacht geblieben?
Das ist bei dem Thema Energieeffizienz geblieben. Das würde ich schon so sagen. Schallschutz, Raumakustik macht man, ne, gehören dazu und die machen wir auch mit. Aber mein Schwerpunkt und auch so mein emotionaler Schwerpunkt ist irgendwie das Thema Energieeffizienz, nachhaltiges Bauen. Wir haben am Ende bei Kempen Krause ja auch ganz viel Industriebau gemacht.
Ja.
Hörst du gerade meinen Sohn?
Ja, alles gut.
Okay.
Ich habe meine geknebelt, deswegen sagen die nichts. Also die liegen nebenan.
Ne? Ja. Tut mir leid.
Alles gut.
Ganz, ganz viel Industriebau gemacht. Und da hat man ja häufig, also was mir da gefallen hat tatsächlich, ist, dass du auf allen Seiten mit Profis zu tun hast. Ne? Du hast eine Bauabteilung beim Bauherrn, du hast generalplanende Architekten, die in ihrem Segment hunderte Projekte schon gemacht haben. Das finde ich immer, ist ein ganz angenehmes Arbeiten. Ja, da ist irgendwie ein hoher Termindruck drin, aber du hast auf allen Seiten irgendwie Profis, die es einschätzen können. Ne?
Und auch in der Regel ja auch Bauherren, die jetzt nicht zum ersten Mal bauen und nicht zum letzten Mal bauen.
Genau, ja. Das macht dann Spaß. Ne?
Ja, das stimmt.
So, dann ist Aufwand und Ertrag steht dann in einem ganz guten Verhältnis, finde ich.
Ja, das sind auch die Projekte, die auch eine ganz gute Rendite hatten dann letzten Endes. Also muss man jetzt nicht über Zahlen konkret sprechen, aber andersrum erinnere ich mich, weiß gar nicht, da warst du bestimmt auch dran beteiligt, Jüdisches Museum, archäologische Zone in Köln, ne?
Ja, am Rande.
Das ist ja quasi, oder war ja, weiß gar nicht, ob es noch läuft, könnte ich mir gut vorstellen. Das war ja ein Honorargrab für alle Planer. Also das war ja, bevor da der Bauantrag war ja noch nicht eingereicht. Also Leistungsphase 3 haben wir noch nicht abgeschlossen. Da hatten wir schon die 50. Jofix-Besprechung in Köln. Den 50. Planungs-Jofix in Köln. Und das sind natürlich, das macht dann keinen Spaß mehr. Und das sind halt die Projekte, die du genannt hast, diese großen Industrieprojekte oder auch Logistikzentren und sowas. Projekte, die einen ganz anderen Zeitplan haben und dadurch dann auch effizient geführt werden müssen, logischerweise. Ja. Wenn wir jetzt mal nochmal das Rad ein bisschen weiter drehen, irgendwann, ja, vermute ich mal, hat dich wieder was Neues gereizt. Also ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, lag weniger daran, dass dich irgendwas genervt hat, sondern mehr, dass dich was Neues gereizt hat.
Ja, tatsächlich. Also ich hatte bei Kämpfen Krause eine gute Zeit, ne? Mhm. Man hat ja dann auch irgendwie nach so 6 Jahren sich irgendwie eine Position im Unternehmen erarbeitet und das war immer noch angenehmes Arbeiten, aber das wäre wahrscheinlich auch noch 10 Jahre so weitergegangen, ne? Und ich habe mal irgendwann gehört, alle 5 Jahre soll man den Job wechseln. Weiß ich nicht, ob das eine Regel ist, aber ich hatte dann tatsächlich irgendwann das Gefühl, so jetzt brauche ich nochmal Veränderung. Und dann war es so, dass an der RWTH Aachen seit 2015 eben diese Professur, ich meine 2015, von Professor Kuhnenner eingerichtet wurde. Zum Thema Nachhaltigkeit im Metallleichtbau. Und da habe ich auch ganz persönliche Beziehungen. Ne? Also mit dem Oberingenieur bin ich ganz gut befreundet. Wir waren gegenseitig auf unseren Hochzeiten. Und den Markus Kuhnenner kenne ich auch schon ewig. Der hat ja auch in Aachen studiert, war in der Fachschaft und so weiter. Das heißt, dieser Kontakt war immer da. Und dann passte das ganz gut eben, dass ich diese Erfahrung aus den Industriebauprojekten hatte, die einen relativ jungen Lehrstuhl gerade aufbauen wollten. Und dann passte das eben ganz gut zusammen. Ich habe nochmal die Möglichkeit bekommen zu promovieren. Da will ich mich nie aus dem Fenster lehnen, aber ich hoffe, das klappt. So in
dieses Jahrzehnt wird soweit sein.
Ganz bestimmt. und also das war dann für mich nochmal eine Möglichkeit, dass nochmal was anderes zu machen, das nochmal auszubauen und ja, vielleicht auch langfristig selbstständiger zu arbeiten noch. Mhm. Ne? Das ist.
Ja, sortieren wir das Ganze mal. Also bist du schon mit einem Thema dahin gewechselt? Gab es da schon so das große Thema, über das du dann auch oder zu dem du dann auch forschen solltest? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder die Studienbeginner ja jetzt, die das überwiegend hier hören. Wie kann man sich das vorstellen? Gibt es dann eher so einen großen Bereich, um den sich so ein Lehrstuhl dann kümmert und dann orientiert man sich erstmal?
Also
jetzt in deinem Fall, ne? Also gerade genau. Im Aufbau begriffen ist es ja schon eine andere Situation, als wenn es ein Lehrstuhl ist, der jetzt irgendwie 20 wissenschaftliche Mitarbeiter aus Drittmitteln schon laufen hat.
Genau, also die sind aus dem Institut für Stahlbau entsprungen, erwachsen und hatten also auch schon irgendwie so einen kleinen Mitarbeiterpool. Ich weiß gar nicht, wie viel wir waren, 3, 4, 5 Leute. Und hatten bis dahin, bis 2017, auch schon ganz viele Forschungsanträge bewilligt bekommen tatsächlich.
Mhm.
Und die müssen dann natürlich auch bearbeitet werden und die müssen mit Manpower irgendwie beackert werden. Das heißt, die suchten tatsächlich auch Personal. Und was, glaube ich, tatsächlich eben hilfreich ist, ist in dem Fall die Erfahrung aus den Industrieprojekten, weil es dann zum Beispiel in den Forschungsvorhaben darum geht, mit Industriepartnern neue Fassadensysteme zu entwickeln, beispielsweise Photovoltaik zu integrieren in vorgängig hinterlüftete Fassaden. Also relativ marktnahe Forschungsprojekte. Ne? Das sind dann sogenannte ZIM-Projekte, die dann eben den Mittelstand auch so ein bisschen fördern sollen. Mit denen haben wir ganz viel zu tun, wo du dann ja mit einem Industrieunternehmen zusammen versuchst, für die irgendwie ein Produkt zu entwickeln. Und dann selber auch einen Mehrwert natürlich generieren. Das heißt, wir versuchen dann da beispielsweise Software zu entwickeln, Simulationen aufzusetzen, mit denen man dann ja Messwerte nachrechnet und so weiter.
Und also das ist quasi, so stelle ich es mir jedenfalls vor, so der Alltag, würde ich mal sagen. Und jetzt, wenn du da ja angestellt bist, hast du ja auch eine maximale Laufzeit sozusagen. Also die Befristung ist ja da. Oder genau. Du bist ja befristet, ne?
Ich bin befristet, genau. Ja. Und mir werden auch diese anderthalb Jahre aus 2009
auch angerechnet.
Noch ne? angerechnet. Das heißt, ich muss streng genommen bis zum nächsten September, also 2021, fertig werden.
Und das heißt, du hast ja dann wahrscheinlich relativ früh auch schon begonnen zu überlegen, was könnte denn jetzt ein Themenkomplex, Themengebiet sein, was dein Forschungsgebiet sein soll, oder?
Ja, also ich habe da tatsächlich, bevor ich gekommen bin, auch mit dem Professor schon drüber gesprochen. Da ging es aber dann auch immer darum, welche Forschungsvorhaben sind bewilligt, in welchen Bereichen muss gearbeitet werden und wie kann man das so ein bisschen aufteilen. Und bei mir ist es jetzt so, dass ich ziemlich sicher etwas zur vorgängigen hinterlüfteten Fassade machen werde und wie man die eben energetisch optimieren kann. Ne? Die haben ja große Probleme mit diesen ganzen Konsolen und Durchdringungen und so weiter. Also dazu wird es wahrscheinlich was geben. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen marktnäher als keine Ahnung, irgendwelche chemischen Analysen von irgendwelchen Betonbaustoffen oder sowas. Also das finde ich schon ganz spannend eben, dass wir da bei uns am Lehr- und Forschungsgebiet eben relativ nah an den Sachen sind, die irgendwie auch draußen gefragt sind.
Und hast du dazu schon angefangen? Also wie ist das organisiert so intern? Also ich habe ein Bild natürlich, aber sag mal, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht. Also fängst du irgendwann an zu schreiben und nach zwei Jahren steigt Rauch auf und du gibst dann ab und dann war es das.
Also ich habe noch keinen Satz geschrieben, tatsächlich. Es ist so, dass man dann diese Forschungsanträge beispielsweise abarbeitet, dass man die Industrieanfragen bekommt, die sich mit der VHF beschäftigen, Gutachtenanfragen und so weiter oder ausführende Firmen, die wissen wollen, wie sie die Fassade bauen können, haben da jetzt einen Zuschlag bekommen und kriegen jetzt die U-Werte nicht hin. Also diese ganzen Dinge landen dann bei mir auf dem Tisch in dem Fall. Dann gibt es Leute, bei denen landen die ganzen Sandwich-Konstruktionsanfragen und so weiter. Und ich muss jetzt tatsächlich irgendwann aus diesem Wust an Sachen, die man bearbeitet hat, das muss ich aufbereiten und muss mir dann daraus jetzt demnächst ein Konzept erstellen, was dann irgendwann promotionsfähig sein wird. Also es ist ähnlich wie im Ingenieurbüro tatsächlich ein Abarbeiten von Projekten. Und dann liegt es jetzt irgendwann an mir, daraus die Quintessenz zu ziehen und eine Dissertation zu schreiben.
Wer ist das Ding nochmal?
Ja.
Ja. Und werden
und
dann
dazu
auch
kommt
so,
dann ja? die Themenlehre.
Genau, wollte ich gerade fragen.
Ja. Ich habe dann seit 2017 betreue ich das Fach Metallleichtbau 2. Mhm. Da geht es um die Bauphysik im Metallleichtbau. Metallleichtbau 1 beschäftigt sich mit der Statik. Das mhm. läuft dann immer im Wintersemester. Im Sommersemester gibt es Metallleichtbau 2 und da machen wir dann diese ganzen, also da machen wir einen groben Überblick über die Sandwich-Bauweise, Kassettenwände und so weiter. Mhm. Die VRF ist dabei. Ja, das betreue ich dann bauphysikalisch. Ne?
Ja. Das heißt, ihr seid da, oder dieses Modul, was du gerade sagtest, das betreust du alleine oder seid ihr in einem Team und macht da quasi, du machst die bauphysikalischen Aspekte und irgendwie Kolleginnen oder Kollegen machen andere Aspekte oder ist das wirklich ein Modul Bauphysik im Stahlleichtbau?
Der Professor macht die Vorlesung und wir machen dann die Übungen und Hausübungen drumherum. Mhm. Ich mache einen Großteil davon.
Zu
Bauphysik, ja, mhm. genau. Ja. Ich mache einen Großteil davon, aber tatsächlich am Anfang waren wir zu dritt, mittlerweile zu zweit noch. Also es gibt noch einen Kollegen, der macht dann zwei Übungen zum Thema Ökobilanz. Mhm. von Sandwich-Elementen, Kassettenbauteilen. Also das teilen wir uns ein bisschen auf.
Ja, ja. Mich würde noch mal ein bisschen so die Struktur des Moduls interessieren, weil das ist auch was, glaube ich, dann die Studierenden, wenn sie denn mal ein, zwei Semester bei uns sind, dann auch gut vergleichen können. Mhm. Also das Modul, ich gehe mal davon aus, hat auch irgendwie so 5 Credits, 5 ECTS, vermute ich jetzt mal. So vom Umfang, weißt du das?
Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Darf ich das hier so öffentlich sagen?
Nein, natürlich nicht.
Also es gibt eine Vorlesung und ja, eine Übung und, pro Woche.
Okay, darauf wollte ich eigentlich nur hinaus. Also eine Vorlesung, ich frage jetzt lieber nicht, wie lange die geht. Also sagen wir mal 90 oder 180 Minuten.
Naja, 90 Minuten, das weiß ich ganz sicher.
Okay, sehr gut. Ja. 90 Minuten Vorlesung und was muss ich mir dann unter dem Stichwort Übung vorstellen, was du gerade sagtest? Was ist das? Also Vorlesung, klar, da kann jeder was mit anfangen von den genau. Studenten. Was ist bei euch Übung?
Übung ist bei uns ein Vorrechnen von, ja, von den in der Vorlesung theoretisch vorgetragenen Verfahren. Mhm. Das heißt, zum Beispiel am letzten Montag habe ich U-Wertberechnung von Sandwich-Elementen gemacht, von Kassettenwänden. Mhm. Wie werden diese Fugen berücksichtigt rechnerisch? Was mache ich mit Verbindungsmitteln? Wo geht die in den U-Wert ein? Was ist der Unterschied zwischen dem Bemessungswert einer Wand, U-Wert, mhm. und also den Wärmebrücken, die da reingehen und den Wärmebrücken, die dann am Ende beispielsweise vom Gebäude kommen. Mhm. Das machen wir in der Übung und rechnen dort händisch tatsächlich diese ganzen Dinge nach, von denen ich überrascht war, wie wichtig die dann doch auch in der Praxis irgendwann sind. Ne?
Also, ja, je nachdem, welchen Bereich man ist, auf jeden Fall.
Genau,
ja, klar.
Ja.
Und bei diesen vorgehängten Systemen, klar, die hast du auch an mehr oder anderen Gebäudetypen. Klar.
Ja, also das ist nur Industriebau. Genau.
Und das ist ja enorm. Also der Einfluss ist, brauche ich dir ja nicht sagen, der ist ja ganz enorm. Also da kann man ja richtig ins Klo greifen. Wenn man sich
und der wird häufig immer noch vergessen. Ne?
Also ja, das ist erstaunlich, weil der ist irgendwie so ein bisschen, also ich musste immer dran denken an den Spruch, nimm du ihn, ich habe ihn sicher.
Ja.
Also nur halt umgekehrt. Also irgendwie denkt der eine, das steckt im U-Wert drin und der andere denkt, das kommt ja hinten, ist ja in der Pauschale, ist das ja mit drin. Und keiner denkt irgendwie dran. Na egal, also das heißt, du machst eine Rechenübung. Mhm. Und wie viele Leute sitzen dann da so im Normalsemester?
Wir haben immer 70 im Kurs.
Mhm.
Also wir sind frei in den Anmeldezahlen. Das heißt, es könnten auch mehr sein.
Okay.
Aber
so
wir
im
haben,
Schnitt 50, dann 40, 50
genau,
wahrscheinlich, die dann so da sitzen. Ja.
Dann ist immer eine Frage, wie viel davon tatsächlich in den Veranstaltungen sitzen.
Mhm. Ja, klar.
Weil das
wie macht ihr es denn im
Moment?
Anders,
ne?
Wie macht es denn jetzt zu Corona-Zeiten?
Das hat erstaunlich gut funktioniert. Es wurde seitens der RWTH wurden Lizenzen gekauft für Zoom. Und wir hatten zum Glück und unsere Vorlesung natürlich irgendwie digital und hatten das auch einigermaßen so animiert in der Übung, dass man da jetzt durchklicken kann. Ne? Und dann, ich meine, die Studenten machen ihre Kamera nicht an und man redet da irgendwie mit seinem Desktop. Aber da findet tatsächlich dann doch auch irgendwie ein bisschen Austausch statt. Und ich glaube, dass es da fast keine Reibungsverluste gibt, sondern im Gegenteil, dass Leute sich da einloggen, die vielleicht gar nicht vor die Tür gegangen wären, ne? Und irgendwie in die Veranstaltung gekommen wären. Von daher weiß ich nicht, ob man das nochmal zurückdrehen muss. Also ich finde das gut so.
Ja, ich würde jetzt sagen, es wäre eine Mischung, wäre super, ne?
Ja.
Weil also, mir geht es jetzt auch so, dass ich, dass man, wenn man halt einsam und alleine vor seinem Rechner sitzt und mit dem Bildschirm redet, drängt sich ja irgendwie schon die Frage auf, was davon macht quasi Live-Sinn und was könnte man jetzt auch als Video auslagern und könnte man was Sinnvolleres machen, wenn man alle zusammen sind gerade. Und da denke ich, dass dann schon bei dem einen oder anderen so eine Überlegung übrig bleibt und dann auch in so Corona-freien Semestern mal vielleicht eher angepackt umgesetzt wird. Also im Prinzip doch recht ähnlich, muss ich sagen, zu unserem Prinzip. Wie sieht denn so der Leistungsnachweis aus? Müssen die irgendwie eine Hausübung machen, Studienleistung, Prüfungsleistung?
Klausur? Ja, es gibt semesterbegleitend Hausübungen. Drei sind es in diesem Jahr, genau. Da wird eine Halle berechnet.
Ja.
Und im ersten Schritt werden dann die U-Werte und die Transmissionsverluste bestimmt. Dann im zweiten Schritt, ich glaube, solare Wärmeeinträge, ein bisschen Lüftungswärmeverluste und so weiter. Und am Ende noch eine Nachhaltigkeitsbetrachtung. Und dann ist immer ja, so ein bisschen die Frage, wie das Semester geklappt hat, wie lang es ging. Eigentlich würde ich noch gerne eine Übung zum Schallschutz machen. Und zum Emissionsschutz so ein bisschen, so gut das dann geht mit den Handrechenverfahren. Aber das hatten wir bisher in den Semestern noch nicht.
Und Klausur, gibt es da noch eine separate Prüfung oder bleibt es bei den Hausübungen?
Es gibt eine 90-minütige Klausur in den Semesterferien dann immer.
Also alles gleich, ich sehe es schon.
Wahrscheinlich alles gleich, ja.
Ach, ist das langweilig. Nein, Quatsch. Naja.
Du wolltest mich interviewen.
Ja, alles gut. Du hast ja eine halbe Stelle, wenn ich es richtig verstanden habe, am Lehrstuhl, ne?
Beziehungsweise.
Eine halbe in einem Planungsbüro oder wie ist das falsch beschrieben?
Also die Prozentbestimmung also nicht ganz
von
genau.
Von der Tätigkeit, aber, sagen wir mal.
Dadurch, dass ja diese Tätigkeit an der Uni einfach zeitlich begrenzt ist, bin ich dabei, quasi mir die Alternative schon mal aufzubauen. Und das eben dankenswerterweise mit dem Professor zusammen. Da bin ich seit letztem Sommer Geschäftsführer im Büro. AINA heißt das. Das Institut für nachhaltiges Bauen Aachen. Und das ist dann so geplant, dass ich da dann im nächsten September, also wenn es dann an der Uni für mich aufhört, dass ich da dann rüber wechseln kann.
Okay. Und das ist dann ein Planungsbüro für dieses Thema wahrscheinlich, was im Titel steckt. Gibt es da Schwerpunkte oder macht ihr quasi alle Projekte? Also ist das von der Struktur der Projekte ähnlich zu der Zeit bei Kempen Krause?
Das entwickelt sich noch. Also der Professor Döring und Professor Kuhnhenne haben das Büro 2009 gegründet, als sie beide noch keine Professoren waren und wollten nach ihrer Promotion dann eigentlich mit dem Büro durchstarten. Und dann kam bei den beiden irgendwie die Professur dazwischen, was jetzt nicht ganz so schlecht ist. Und von daher lacht das so ein bisschen. Und jetzt mit mir machen wir jetzt tatsächlich dann auch Planungsprojekte, ne? Die sich dann, mittlerweile hat man ein kleines Netzwerk aus befreundeten Projektsteuerern und so weiter. Und das baut sich jetzt so langsam auf. Und ich glaube aber, dass das dann im September nächsten Jahres dann auch ausreichend ist, um dann rüberzugehen.
Und aber vom Schwerpunkt der Tätigkeit weiterhin dieses Energetische oder schon querbeet Bauphysik?
Ja, das gehört dann irgendwie zusammen, ne? Also ich habe ja gesagt, meine Leidenschaft ist das Nachhaltige und das Energieeffiziente. Trotzdem macht man dann auch Bauakustik, Raumakustik, Emissionsschutz in den Projekten, ne?
Aber man könnte ja jetzt auch sagen, oder es gibt ja auch Büros, die wirklich den eindeutigen Schwerpunkt auf dieses energetische Thema legen und in der Akustik sich gar nicht tummeln. Mhm. Aber da sagt die schon, nee, das Portfolio ist breit.
In den Planungsprojekten ja. Wir machen aber auch ganz, ganz viele Simulationen zum Beispiel. Wie gesagt, der Professor Döring ist eigentlich Haustechniker und hat eine Professur an der Hochschule für Haustechnik. Ne? Also das ist da schon schwerpunktmäßig dann im Energiebereich, im nachhaltigen Bauen. Mhm. Und wenn man dann ein Planungsprojekt betreut, dann macht man aber die klassischen Bauphysik-Themen mit. Mhm. Mhm. So ist es bisher.
Spannend.
Ja.
Wo geht denn die Reise hin? Was kommt denn so in Zukunft? Oder welche, gerade in Planungsbüros ist man ja, also zumindest aus meiner Zeit bei Kempen Krause weiß ich es, immer auch natürlich damit beschäftigt zu überlegen, welche Themen existieren schon, aber werden noch nicht so richtig bespielt oder angeboten. Das war bei uns damals, kann ich mich daran erinnern, so dieses Gebiet des Emissionsschutzes zum Beispiel oder der Schallmessungen, was für das Büro damals was Neues war. Es gab es schon und die Nachfrage stieg, das hat man so ein bisschen mitbekommen und hat sich des Themas angenommen. Also so Zukunftsthemen, die aber schon am Horizont sind, würde ich jetzt mal sagen. Gibt es da auch Themen auf der Agenda des Büros, wo du sagst, das ist, wenn du Geschäftsführer bist, musst du dich ja irgendwie damit beschäftigen? Sind das Themen, die zukünftig stärker nachgefragt werden? Gibt es da was aus deiner Sicht?
Also 3D-Planung und BIM, das ist ja tatsächlich immer noch ein Thema, weil die Bauphysik-Software, die man so irgendwie tagtäglich benutzt, in meinen Augen noch nicht gut funktioniert, ne? In den Schnittstellen. Also das wird, glaube ich, immer noch ein Thema sein, dass man da irgendwann das Softwarepaket hat, mit dem man auch zukünftig diese 3D-BIM-Projekte von vorne bis hinten vernünftig betreuen kann. Da habe ich auch noch keine richtige Antwort, wie es da, also was man da am besten nimmt und wer da am schnellsten ist und was irgendwie die für mich beste Software ist. Ne? Ja. Das wird immer noch ein Thema sein. Und inhaltlich glaube ich aber, dass wir, oder hoffe ich auch ein bisschen, dass wir dann eben wegkommen von dieser rein primär energetischen Betrachtung zu einer ökobilanziellen. Und dann ja, wird sich vielleicht auch nochmal so ein Planungsprozess völlig verändern.
Ja.
Ne?
Ihr habt euch doch abgesprochen. Vorgestern hat mir ja auch der Michael Kuczynski von Carpus gesagt. Eigentlich genau das Gleiche. Ne? Also auch dieses mehr Richtung Lebenszyklus gedacht. Weg vom reinen Nachweis führen. Viel stärker Richtung planen und beraten. Also das waren auch so seine Stichworte. Ja,
ja, das ist interessant.
Also irgendwie sagen
glaube ich, doch, ein ganz spannender Aspekt. Ne? Und die Frage, wie ich es wieder auseinanderbaue und vielleicht an anderer Stelle nutzbar mache, die wird ja bisher nur ganz stiefmütterlich betrachtet. Ne? Und da gibt es auch schon so viele tolle Beispiele, wo es funktioniert hat. Das, finde ich, muss noch viel mehr kommen.
Ne? Ihr seid auch im Bereich Ökobilanzierung unterwegs, oder?
Genau, das machen wir auch.
Und das ist ja eben auch ein noch sehr stiefmütterlich behandelter Punkt. Ne? Also es ist mittlerweile, würde ich sagen, hat sich schon ein bisschen verschoben Richtung oder von der Errichtungsphase hin zur Nutzungsphase. Das wird schon mehr mitdiskutiert. Also Langlebigkeit von Stoffen, Konstruktionen, Belägen, was weiß ich. Aber die nächste Phase, also End of Life, Demontierbarkeit und so weiter, das ist halt noch nicht auf dem Schirm, glaube ich. Ne? Das ist wirklich noch aus jetziger Sicht zu weit, oder?
Das sehe ich auch so, ja.
Braucht die Kundschaft noch ein bisschen einfach. Ne? Die Methoden sind ja da, genau. Aber sicherlich auch Forschung. Ne? Aber Das wird sicher auch noch kommen, klar.
So, und dann, ne, dann da schließt sich auch wieder so ein bisschen der Kreis, dann ist der Metallleichtbau eben auch wieder ganz spannend, ne? Weil das ja irgendwie alles Dinge sind, die ich wieder auseinandernehmen kann, die ein hohes Recyclingpotenzial haben und die dann vielleicht noch eine viel größere Zukunft haben, als eben Dinge, die ich einfach nur noch downcycle, ne? Oder wie heißt das?
Oder kann verbrennen, wenn du ein Holzhaus baust, kannst du es einfach anzünden.
Ja, so.
Nein, Ostern, ja. Also das sind so Themen, die schon bei euch mit auf dem Schirm sind, ne? Da habe ich es richtig verstanden. Ökobilanz, Lebenszyklusgedanken.
Genau, das würde ich sagen, ja.
Ja, und Digitalisierung im Planungsprozess. Also alles die Themen, also wer tatsächlich so tapfer ist und sich die Podcasts anhört, hört die immer wieder. Also es ist wirklich, kann ich jetzt aus meiner Sicht sagen, ich bin ja irgendwie immer dabei, die Themen kommen eigentlich immer. Und auch alle aus dem Bereich Bauphysik, mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, die sagen eigentlich auch alle das Gleiche, was das angeht. Das ist spannend. Es wäre auch durchaus Potenzial da, aber momentan ist die Software noch nicht in der Lage, das wirklich bidirektional umzusetzen. Ich weiß jetzt nicht, arbeitet ihr mit Solarcomputer, glaube ich, Lehrstuhl, oder?
Wir haben gar nicht. Also am Lehrstuhl, weiß ich gar nicht, haben wir da mal eine Testversion, glaube ich, gehabt. Ich weiß gar nicht, das war, glaube ich, auch noch vor meiner Zeit. Haben wir auch schon mal benutzt. Aber ja, tatsächlich im Büro arbeiten wir noch mit Dämmwerk, ne?
Ach ja.
Ich finde es immer noch gut.
Ja, es ist gut, aber es hat auch so seine Einschränkungen, ne?
Also
es ist,
ja, genau.
Brauchen wir jetzt nicht vertiefen.
Nee.
Aber gerade, also hast völlig recht, Dämmwerk gerade im Nichtwohnungsbereich schon gut, sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. Also ja, kannst du schon sehr viel mit abbilden, aber halt bei weitem nicht alles. Und das, wir haben auch gerade ein Projekt mit Hodgenrot, für Hodgenrot. Also gerade was so innovative Technikkonzepte angeht, da stoßen eigentlich alle Softwarehersteller, die ich jetzt so kenne, gerade an die Grenzen. Das kann ich nicht mehr abbilden. Also sowas wie Brennstoffzelle kombiniert mit
Grundgas, ja, das liegt dann auch an der,
sowas,
an der 18599,
auch
ne,
daran,
die ja da
irgendwie
im Hintergrund liegt.
Ja, das hängt zusammen, ja klar.
So, Simulationen, ne, machen wir häufig mit Transis. Da ist dann der Bernd Döring irgendwie ganz fit. Das, also es gibt da sicher sehr viel anspruchsvollere und gute Software schon. Das ist immer eine Frage, in welchem Bereich ich die jetzt einsetzen möchte, ne? Und welchen Detaillierungsgrad ich tatsächlich am Ende brauche.
Ja, das hängt hängen ja verschiedene Sachen damit zusammen, glaube ich. Also auch, also man kann, oder man kann es aus verschiedenen Gesichtspunkten, Blickwinkeln sehen, sagen wir mal. Und die aus, wenn wir jetzt bei der Software erstmal bleiben, da waren wir ja gerade so eingestiegen über das Thema BIM-Software, dann fragen die sich natürlich völlig zu Recht, wie groß ist der Markt für so eine Software, wenn ich sie jetzt anpasse? Also auch die Diskussion läuft gerade. Also ich kann natürlich Software Hodgenrot so weiterentwickeln, dass das abbildbar ist, auch wenn die Norm das noch nicht kann. Ich kann es ja aber adaptieren sozusagen. Aber dann mal darüber nachzudenken, wer nutzt das denn nachher? Wie groß ist dann der auch Berechnungsaufwand für den Anwender tatsächlich? Und steigt der dann nicht eher um auf eine Simulation? Ich glaube, das ist tatsächlich gerade so ein bisschen ein Punkt, wo viele drumherum schleichen. Weshalb so gar nicht so viel passiert. Weil der Markt nicht so riesig ist. Glaube ich.
Das kann gut sein, dass das auch ein Grund ist. Ne? Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich glaube, dass da ganz viel passieren wird und dass das auch noch viel näher eben mit den, kann ich mir vorstellen, mit den Architekturprogrammen zusammenläuft. Ne? Also warum soll man nicht ein Gebäude zeichnen können und dann alles in einem Modell tatsächlich auch durchrechnen lassen können? Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht noch viel zentralistischer irgendwann mit einer Lösung funktioniert.
Also es ist lösbar, das Problem ist lösbar. Ich bin aber so ein bisschen wenn ich sagen, ernüchtert worden in meinem vorletzten Gespräch mit einem BIM-Experten, der auch an der RWTH promoviert hat, im Februar fertig geworden ist.
Wer war das?
Und auch mal bei Kevin Krause gearbeitet hat, aber als Student, Werkstudent, Reinhard Wimmer, ich weiß nicht, ob du ihn kennst.
Doch, kenne ich noch, ja klar.
Und der hat jetzt, ist jetzt Dr. Reinhard Wimmer und hat sich quasi mit dieser Schnittstellenthematik beschäftigt bei BIM. Und hat das, fand ich, ganz gut erklärt in unserem Gespräch. Und seitdem bin ich so ein bisschen skeptisch geworden, was so die Geschwindigkeit dieser großen Lösung angeht. Dass also Architekturmodelle tatsächlich mit Simulations- oder Bauphysik-Software reden können, ohne, sage ich mal, jetzt intensiv sich um diese Schnittstelle zu kümmern. Mhm. Aber wie gesagt, das ist, es bleibt spannend, hast ja selber gesagt, klar. Und ein Punkt ist halt auch, das frage ich mich halt auch immer, wo ist denn der Benefit für den Anwender? Worin besteht der Benefit für den Anwender, wenn ich jetzt tatsächlich eine Software hätte, mehr oder weniger sofort auf die Modelle des Architekten, der Architektin zurückgreifen zu können? Also ich optimiere dann ja natürlich meine Arbeitsabläufe auch intern, klar. Aber ich sag mal, das, was ich da optimieren kann, ist ja eigentlich nur der Zeitaufwand für meine eigene Modellerstellung, also den ich sonst halt selber hätte. Ne? Also so kenne ich es jetzt, korrigiere mich, aber dass man quasi die Pläne quasi selber nochmal, ich sag mal, nachzeichnet, mit welcher Software auch immer, um dann sein Modell zu kriegen, mit dem man dann in der Software weiterarbeitet. Und nur den Zeitraum kann ich ja eigentlich optimieren durch so eine BIM-Schnittstelle, oder?
Ja, ob der Anwender da jetzt tatsächlich so einen riesen Mehrwert hat, das stimmt, das weiß ich nicht. Am Ende habe ich hoffentlich eine deutlich abgestimmtere Planung und irgendwie ein Modell, mit dem man langfristig viel mehr anfangen kann. Ne? Also Nutzer, Bauherr haben da vermutlich einen größeren Mehrwert als der eigentliche Anwender von irgendeinem Bauphysik-Segment. Ja.
Seid ihr eigentlich noch unterwegs Richtung dieser Wetterprognose-Simulation, Steuerung?
Nee.
Sagt ihr gar nicht.
Nein, wir das?
Ich glaube, der Herr Döring war das, aber ich müsste jetzt auch nachgucken. Okay. Ich will ihm da nichts in die Schuhe schieben. Nein, das war im Prinzip ein iterativer Optimierungsprozess im Betrieb sozusagen, dass quasi auf Basis von Wetterprognosen, also ich weiß, wie das Wetter die nächsten so und so viele Tage werden wird wahrscheinlich. Und andererseits kenne ich jetzt das dynamische Verhalten meines Gebäudes, dass ich quasi die Simulation gespeist habe mit den aktuellen Wetterprognosedaten und daraus ergab sich dann eine Optimierung der Regelungstechnik. Mhm. Ja, das ist ganz platt gesagt, wenn ich weiß, dass mittags die Sonne reinknallen wird bei mir, dann muss ich morgens nicht total die Heizung hochfahren.
Ja, weiß ich nicht. Müsste ich mit Bernd nochmal fragen, ob er da dran ist.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also es war der Zeitpunkt, als wir bei Kempen Krause über Simulationen nachgedacht hatten und entschieden haben oder entscheiden wollten, welche Simulationen wir anschaffen damals. Mhm. Also das muss gewesen sein 2006, 2007, würde ich sagen. 2006, 2007, so in etwa. Mhm. Meine ich, dass er das gewesen ist. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das geht ja im Prinzip geht das ja in die Richtung, die du gerade sagtest. Ne? Also simulieren, Gebäude simulieren und dann, sage ich mal, die gebaute Realität nochmal abgleichen mit den Prognosewerten der Simulation. Gerade wenn man viele Gebäudetechnik oder umfangreiche Gebäudetechnik verbaut, muss die ja auch optimal laufen.
Sonst macht es keinen Sinn.
Sonst macht es keinen Sinn. Ne? Also das ist aus meiner Sicht jetzt auch noch ein Thema, damit wird sich zu wenig noch beschäftigt in Projekten. Dieses Thema des Monitorings und quasi so einer, ja, bei der DGNB heißt das geordnete Inbetriebnahme. Also dass man quasi so das erste Jahr die Systeme einregelt.
Ja, das ist, ja, das Stimmt. Also das wird wahrscheinlich wirklich zu selten gemacht, ne? Und da kommt man aber auch an den Punkt, darum stammel ich hier gerade so rum, da ist man als Planer oder ne, ja auch wieder schon häufig aus dem Projekt lange, lange raus.
Ja, 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 ja.
Und hat irgendwie keinen Zugriff mehr und
das ist Teil des Problems, ja klar.
Das ist ein Teil des Problems, dass man ja dann schon viel zu weit weg ist. Zumindest die Leute, die sich Gedanken gemacht haben, wie funktioniert dieses System, die in der Planung tolle Ideen hatten, die sind ja vielleicht dann schon über ein Jahr nicht mehr dabei, ne? Je nachdem, wie lange gebaut wurde. Die haben dann.
Naja.
So. Das stimmt, das ist Teil des Problems, ja.
Also auch bei dir letzten Endes würdest du sagen, auch da wieder die gleiche Info, das ist so eine Lebenszyklusphase, die jetzt bei der Bauphysik noch gar nicht so sehr vertreten ist, weil der Bauherr es nicht beauftragt. Also erlebt ihr auch so oder habt ihr viel diese Betreuung nach Fertigstellung?
Nee.
Auch
also,
nicht.
Ja. Ne, wir haben jetzt irgendwie ein, zwei DGNB-Projekte, die aber noch in der frühen Planung sind. Da wird man dann auch hinten raus dabei bleiben, ne? Und irgendwie das ja noch mindestens bis zur Zertifizierung durchbringen und gucken, dass sich dann auch um solche Themen jemand kümmert, ne? Weil man da irgendwie am Anfang Punkte reingeschrieben hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir speziell beauftragt werden oder angefragt werden, um Gebäude einzuregeln oder hinten raus nochmal drauf zu gucken und zu sagen, irgendwas passt ja nicht, ne?
Ja, ja. Naja, das ist ja auch, sag ich mal, in der Praxis ja generell so. Also seid ihr ja keine Ausnahme.
Ja.
Aber eigentlich, und das fand ich auch ganz spannend in dem Gespräch mit dem Michael Koczynski, die hatten das bei ihrem eigenen Gebäude in Aachen gemacht und konnten so nochmal den Energiebedarf um, ich glaube, 20%, sagte er, senken, weil sie halt rausgefunden haben, dass es noch nicht optimal eingestellt und geregelt ist.
Mhm.
Und insofern hätte ich jetzt so den Verdacht, also oder ganz klar, da steckt dann auch Potenzial drin, ne? Weil mittlerweile sind die Gebäude ja so ausgereizt, dass man jetzt ja schon an die kleinen Sachen, an die etwas höher hängenden Früchte ran muss. Und das ist aus meiner Sicht, wäre das tatsächlich noch lohnenswert. Aber wir gucken mal, was so kommt.
Genau.
Was würdest du denn jetzt Studenten raten? Gibt es Tipps von dir, wie sie sich verhalten sollen? Also du hast ja auch mit Studenten zu tun. Da bist
ich
ja in der Lehre tatsächlich. Das ist ja der Wahnsinn.
Man ist nicht nur Bauingenieur, wenn man konstruktiv vertieft hat.
Das ist schon mal sehr wichtig.
Das ist sehr wichtig.
Unter uns, also ich hatte noch keinen einzigen Konstruktiven hier im Gespräch. So langsam muss ich mir mal einen suchen, aber egal.
Ja, guck mal. Ich bin einer, du darfst mich
ja,
so
ja,
nennen.
Ja, das.
Was rate ich den Studenten? Also dieses Thema 2050 und wir müssen von unserem hohen Energiebedarf und Ressourcenverbrauch runterkommen, ist jetzt ja so omnipräsent, dass es ist leicht, da reinzukommen in das Thema, ne? Und wenn einen das interessiert, dann weiß ich nicht, gibt es eine Fülle von Büros, die sich da mit spannenden Fragestellungen beschäftigen. Und dann muss man sich, glaube ich, auch einfach trauen und das früh einfordern, das, was ich am Anfang vom Gespräch gesagt habe, rauszufahren und seinen Horizont zu erweitern und mit diesen anderen Beteiligten in den Bauprojekten oder in den Projekten, was auch immer man da gerade macht, sich zu besprechen und sich abzustimmen. Ne? Das ist, fand ich für mich, so eine der besten Erfahrungen, gerade am Anfang.
Und eine, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte, ne? Während des Studiums, nach dem Studium.
Da habe ich jetzt nicht so drüber nachgedacht. Nee, das stimmt. Nee. Also, die hat man nicht auf dem Schirm.
Ja. Marius, ich glaube, wir sind am Ende.
Okay.
So oder so, nein. Ich danke dir jedenfalls recht herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Ich fand es sehr interessant. Ich habe wieder was Neues gelernt. Und dann hoffe ich einfach, dass du das jetzt ja, in den anderthalb Jahren fertig kriegst, deine Promotion. Nein, das wird wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hast du das als Ziel, bis September fertig zu sein, oder schleppt das etwas nach?
Das Ziel kann man ja erstmal haben, ne?
Das Ziel kann man haben, so können wir es ja stehen lassen.
Sprechen wir im nächsten Sommer.
Ja, genau. Alles klar. Mach's gut, ja?
Martin, alles Gute, danke dir.
Bis dahin. Tschö.
Tschö.